Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes für sein Wort bitten. Herr Jesus Christus, rede du zu uns, banne, was uns ablenkt, schließ uns dein heiliges Wort auf und lege es in unsere Herzen. Amen. Bewegende Begegnungen mit Jesus, der Verschwendung zu schätzen weiß. Ich habe ja schon ein paar Mal so über Ihre Bibelwochen dem geschmunzelt und gesagt, naja, steiles Thema, wie meinten Sie denn das? Bewegende Begegnung mit Jesus, der Verschwendung zu schätzen weiß. Jesus heißt Verschwendung gut, kann das sein? Von 2002 bis 2011 warb doch ein großer Elektronikmarkt mit Geiz ist geil. Effizienz wird doch heute groß geschrieben, Verschwendung eher angeprangert. Wir hörten in der Lesung, dass die Frau eine Alabasterflasche mit Salböl mitgebracht hatte und Jesu Füße damit salbte. Das war so wie bei der Salbung durch Maria, der Schwester des Lazarus, die uns in Matthäus 26, Markus 14 und Johannes 12 in der Bibel beschrieben ist. Und dort können wir herauslesen, dass das durchaus eine kostspielige Angelegenheit war. John F. Walworth beziffert den Wert des Salböls immerhin auf einen Jahresverdienst für einen Arbeiter-Tagelöhner. Wenn Jesus die Salbung durch die stadtbekannte Sünderin und durch Maria gut findet, muss die Bedeutung eine andere Deutung als Verschwendung sein. Bewegende Begegnungen mit Jesus. Bewegend auf der emotionalen wie auf der physischen Seite, damit meine ich in Bewegung bringend, ist eine Begegnung mit Jesus eigentlich immer. Jeder, der Jesus begegnet ist, hat das erlebt und jeder, welcher ihm begegnen wird, erlebt dies. Da blieb es nicht beim Alten und wird nichts mehr so wie vorher. Bewegende Begegnungen mit Jesus. Unser heutiger Predigttext wird uns nur im Lukas-Evangelium überliefert. Wir treffen im Haus des Pharisäers Simon auf den Herrn Jesus, Simon selbst und eine Frau. Und diese Frau beschreibt uns Lukas so, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. In Verbindung mit der Bezeichnung Sünderin und ihrer Stadtbekanntheit schließen fast alle Ausleger, dass es sich wohl um eine Prostituierte gehandelt hat. Der Pharisäer Simon schaut auch abfällig auf sie herab, aber eigentlich auch auf Jesus. Sie ist eben eine Sünderin und Jesus, naja, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da gerade anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Daraus könnte man schlussfolgern, Simon selbstverständlich nicht. Oder? So war es damals und so ist es heute. Wie reden wir über Leute, von denen wir meinen, sie sind schlechter als wir? Wie setzen wir uns in das rechte Licht? Und wir brauchen eigentlich gar nicht weit zu gehen, auch Pharisäer und Schriftgelehrte, welche wir aus der Bibel, ja, aus der Kinderstunde her schon kennen, haben es bei uns nicht leicht. Gut, es war wohl eine besondere Spezies. Spießig, permanent mägelnd, fies zu Jesus, mies zum Volk und selbstgerecht. Und schnell drücken auch wir ihnen unseren Sünderstempel auf. Bestenfalls sagen wir noch, ja, es war eben die damals die geistliche Elite und meinen das etwas spöttisch. Obwohl es bestimmt viele unter ihnen gab, welche ihren Glauben, das Gesetz, die Tora und die Propheten sehr ernst nahmen. Denken wir nur an Gamaliel, den Lehrer des Apostel Paulus, und sein bedachtes, von Respekt gegenüber Gott geprägtes Auftreten im Hohen Rat. Als der Hohe Rat mit den Jesusleuten nicht mehr weiß, was er machen soll, dort sagt Gamaliel: Lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dieses Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Würde das nüchterne Befassen mit den geistlichen Führern des Volkes Israel in uns vielleicht auch manches in Bewegung setzen? Wie ist das mit Bibelwissen, mit Kenntnis der Heiligen Schrift, Gebote halten? Wie ist das mit Gott ehren, Gebet, stille Zeit halten, Zeit haben für Jesus? Das nahmen die Pharisäer ernst. Könnte unser Tun für den Herrn Jesus auf den Prüfstand geraten? Jesus jedenfalls reagiert anders, obwohl die Pharisäer und Schriftgelehrten in den Versen vor unserem Predigttext Jesus ablehnten, liebt er sie. Er sieht in jedem Menschen, auch in denjenigen, welche ihn noch nicht als ihren Herrn und Heiland erkannt haben, einen potenziellen Sünder, den es zu retten gilt. Damals und auch heute. Jesus liebt Pharisäer, Schriftgelehrte, Zöllner und er liebt auch uns. Deshalb ist der Herr Jesus Mensch geworden, als Liebe zu uns Sündern. Jesus ist gekommen, um unsere Sünde am Kreuz zu sühnen. Deshalb erstens Jesus, ein Freund der Sünder. Da bittet ihn der Pharisäer Simon zum Essen und Jesus lässt sich bitten. Er lehnt die Begegnung nicht ab, er wirft ihn nicht an den Kopf, dass ihm das überhebliche Geistliche zur Schau stellen doch reichlich nervt. Er fordert nicht die Hygieneregeln ein, obwohl es für einen Juden ein Ding der Unmöglichkeit war, sich ohne Waschung von der Straße an den Tisch zu setzen. Ich fragte mich, warum bietet Simon als Jude dieses vom Gesetz geforderte Muss einfach nicht an? Wäre so eine Begegnung bei uns geplatzt? Der Herr Jesus übergeht den Gesetzesbruch seines Gastgebers. Er setzt sich zu Tisch und wartet der Dinge, welche da kommen werden. Ja, und dann geschieht es. Man spürt förmlich die Spannung im Raum. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie wollen bei einer Feierlichkeit die Runde eröffnen. Und dann passiert es. Eine Frau tritt an den Ehrengast heran und weint. Schlimm. Das befremdet. Wir schauen zur Decke, wir schauen zum Fußboden. Fremdschämen ist gerade angesagt. Was nun? Und genau das passiert im Hause Simon. Als die Gäste, wie zur damaligen Zeit üblich, sich auf die Polster niedergelassen hatten, die Füße nach hinten ausgestreckt hatten, kommt sie. Die Frau tritt von hinten an Jesus heran, weint, die Tränen tropfen auf Jesu Füße. Schnell werden sie mit den Haaren abgetrocknet und dann küsst sie Jesu Füße und salbt sie mit kostbarem Salböl. Das tut ausgerechnet so eine. Und was tut Jesus? Nichts. Er wehrt nicht ab. Er reagiert nicht brüskiert. Jesus lässt es geschehen. Jesus gibt der Frau Zeit. Zeit zum Weinen, Zeit zum Salben, Zeit, Jesu ihre Wertschätzung entgegenzubringen und gleichzeitig deutlich zu machen, wie niedrig sie sich fühlte. Füße waschen war damals Sklavenarbeit. Füße küssen, geht's noch tiefer? Ich kann Simon als Pharisäer verstehen. Der, welcher den Anspruch erhebt, Gottes Sohn zu sein, lässt diese Frau an sich heran. Peinlich, peinlich. Und das ausgerechnet in seinem Haus. Er wollte ein Gespräch mit Jesus. Es ist zum im Erdboden versinken. Was werden die Leute denken, mag ihm durch den Kopf gegangen sein. Womöglich bringen die mich mit dieser Frau in Verbindung. Was wäre uns in den Gedankengang gekommen? Ist es nicht logisch, wie Simon denkt, als Prophet solltest du wissen, wer dich gerade berührt? Aber wir können gewiss sein, Jesus wusste es. Aber er hat eben keine Berührungsängste. Was bestimmt Jesu Handeln? Die Liebe zu Sündern. Jesus schaut nicht oberflächlich auf diese Frau, mit deren Nähe man in Verruf geraten kann. Er schaut aber auch nicht auf die Lebensleistung oder den Frömmigkeitsstil des Pharisäers. Der Herr Jesus kennt und liebt beide. Und beiden möchte er etwas sagen. Ich, Jesus, bin für euch beide da. Was unterscheidet die Frau und Simon? Die Frau hat erkannt, wer sie ist. Sie weiß, warum die Freude, der Friede aus ihrem Leben verschwunden ist. Sie weiß um die Sünde in ihrem Leben. Sie kannte ihren Ruf und sie sucht Hilfe. Und sie kennt die Adresse, woher sie Hilfe bekommen kann. In Jesus hat sie den Mann, den Messias erkannt, welcher ihr vergeben konnte. Hier konnte sie hingehen mit dem Dilemma ihres Lebens. Sie hoffte, ahnte, wusste, dass er, Jesus, sie nicht wegschicken würde. Und das ist damals wie heute so. Jesus lässt keinen mit seinen Sünden im Regen stehen. Auch dich, sie und mich wird der Herr Jesus nicht wegschicken. Egal, wie ihr dein Leben bis heute gelaufen ist, er weiß, wie schwer Sündenlast ist und wie es dir damit geht. Nicht, weil er selbst gesündigt hat, der schuldlose Sohn Gottes hat im Garten Gethsemane die Sündenlast deiner und meiner Sünde gespürt. Und er kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Last der Sünde im Kelch war so schwer, dass er darum rang, ob dieser Kelch an ihm vorübergehen könnte. Am Kreuz musste er dann erleben, was Sünde bewirkt: die Gottverlassenheit. Der Frau gegenüber steht ein Pharisäer, welcher zu Recht Erfolg vorzuweisen hat. Er hat ein Haus. Er konnte sich die Einladung Jesu mit seinem Jüngerkreis leisten. Da ging an Essen etwas drauf, wenn da 12 gestandene Männer zum Essen kamen. Simon ließ es sich etwas kosten. Moralisch war er scheinbar auch auf der sicheren Seite. Wäre er sich da nicht so sicher gewesen, hätte er ja Angst haben müssen, dass Jesus bei ihm als Prophet etwas aufdeckt. Er kennt das Gesetz und lebt das Gesetz. Er führt ein fast makelloses, gesetzestreues Leben. Jesus, ein Freund der Sünder, was will er hier? Ja, er will auch Simon etwas über Sünde sagen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und mit geschwellter Brust spricht der: Meister, sag es. Das ist sein Problem. Er nimmt die Schuld der Frau wahr, die eigene eher nicht. So spricht Jesus auch heute noch. Simon, Andreas und wie wir alle hier sitzen, ich habe dir etwas zu sagen. Das ist eben keine alte Geschichte für den Leuchtturm oder die Kinderstunde. Jesus will uns hier begegnen. Jesus, ein Freund der Sünder und damit auch der Freund von Ihnen, von dir und mir. Ohne Sündenvergebung durch den Herrn Jesus kommen wir nicht in den Himmel. Und dabei ist es egal, ob viele Zeitgenossen Sünde für einen reichlich angestaubten Begriff halten. Mit nicht vergebener Schuld geht es nur den Weg, den der Herr Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 7, den breiten, gut frequentierten Weg in die Hölle bezeichnet. Schon ganz vorn in der Bibel lesen wir, dass Sünde mit Gottes Nähe unvereinbar ist. Als Eva auf den Teufel hörte und dann tat, was Gott ausdrücklich verboten hatte, kam die Sünde in die Welt und der konsequente Gott verwies daraufhin Adam und Eva in seiner Heiligkeit aus dem Paradies. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt bei Gott keinen Schwamm drüber. Auf den Satan hören ist Sünde, heißt am Ziel, dem ewigen Leben vorbeigehen. Im Neuen Testament kommt das griechische Wort für Sünde, Hamartia, über 140 Mal vor. Es will uns vor Augen führen, wenn wir unsere Schuld nicht vor den Herrn Jesus bringen und uns vergeben lassen, werden wir am Ziel vorbeigehen. Über 140 Mal, so wichtig ist das. Egal, ob wir als Menschen mit spektakulären Sünden, wie bei der Sünderin, oder den angeblich kleinen Sünden der Pharisäer durchs Leben gehen. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Trennung von Gott heißt geistlich tot sein. Und Paulus schreibt im Römerbrief im 5. Kapitel, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Alle haben gesündigt, die Frau, Simon der Pharisäer und auch wir. Und deshalb noch einmal Worte aus dem Römerbrief. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Hier spricht Paulus von dem einzigen Gerechten, dem Herrn Jesus. Nur durch die Begegnung mit Jesus ist Vergebung möglich. Nur in dem Namen Jesu, in seinem Blut von Golgatha, gibt es Vergebung ihrer und meiner Sünden. Jesus, ein Freund der Sünder. Wohlgemerkt, kein Freund der Sünde. Zweitens, Jesus vergibt Sünden. Warum macht er das? Was hat er davon? Sünde ist Gott und Jesus als dem Sohn Gottes ein Gräuel. Der Prophet Jeremia muss seinem Volk sagen, ein jeder wird um seiner Schuld willen sterben. Gott nimmt Sünde bitter ernst. Und das gilt bis heute. Dennoch oder gerade deshalb ist Gott auf uns zugegangen. Jeremia kündigt einen neuen Bund an. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. So prophezeit er im 31. Kapitel. Gott wird aktiv. Er möchte nicht die Trennung von seinen Geschöpfen, sondern das Miteinander. Gott liebt uns. In Jeremia 31, 33 steht, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das ist Gottes Wille. Und in Vers 34 darf Jeremia diese Jubelbotschaft verkündigen. Denn ich, Gott, will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Das hat Jesus realisiert. Durch das Opfer unseres Herrn sind wir geheiligte, Gott gehörende Menschen geworden. Gott selbst hat unseren Schuldschein zerrissen. Paulus sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und Erwin W. Lutzer schreibt in dem Buch Seine schwerste Stunde: Am Kreuz prallen Gottes unbeugsame Heiligkeit und seine Liebe aufeinander und leisten einander Genugtuung. Ist uns die Dimension dieser Aussagen bewusst? Durch Jesus werden wir neu auf das Ziel ausgerichtet. Sein Tod hat ein für alle Male die Tür zu Gott geöffnet, die Begegnung mit Gott wieder ermöglicht. Jesus bietet Vergebung an. Erkennen, dass ich Vergebung brauche und diese annehmen muss, braucht aber meine Entscheidung für den Herrn Jesus. Ist das vielleicht unser Wunderpunkt im Leben? Wer kann heute schon noch Fehler zugeben? Wer sieht sich als Sünder? Geht es uns wie Simon? Er meint Vergebung zwecks Mangel an Sünde nicht zu brauchen. Eine Sünderin erkennt er nur in der stadtbekannten Frau. Auch dem Herrn Jesus würde er gern Nachhilfe in Sünderidentifikation geben. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Es ist für mich einfach toll, wie Jesus darauf reagiert. Er holt nicht aus, knallt dem Simon seine gedanklichen Unverschämtheiten vor den Bug. Er erzählt ein Gleichnis. Er wirbt um Simon. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Menschlich unlogisch verschwendet der Verwalter sein Geld und menschlich logisch antwortet Simon: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat, der wird ihm am meisten lieben. Damit muss er zugeben, dass die Frau Jesus mehr liebt. Erst hier tritt Jesus den Beweis dafür mit den unterlassenen Liebesdiensten an. Simon, ich hätte ohne diese Frau immer noch dreckige Füße. Handtücher, Kosmetik, Fehlanzeige. Vom Begrüßungskuss reden wir nicht. Herzlichkeit und Wertschätzung sieht irgendwie anders aus. Aber all das kam von der Frau, welche du mit den Worten, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, abgestempelt hast. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Man könnte diesen Satz falsch verstehen, indem man meint, ihre Sünden wurden vergeben, weil sie so viel geliebt hat. Liebe zu Jesus ist aber die Folge von seiner Liebe zu uns. Jesus hat uns zuerst geliebt. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, lesen wir im Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und im Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die Jubiläumsbibel interpretiert den Satz so: Ihr sind ihrer vielen Sünden vergeben. Das sieht man daran, dass sie Jesus so viel Liebe bewiesen hat. Diese Frau hat an den Herrn Jesus geglaubt. Dadurch konnte sie Vergebung ihrer Sünden erleben und deshalb erweist sie ihm so viel Liebe. Deshalb ist der hohe Preis des Salböls für sie nicht Verschwendung, sondern Liebe. Jesus erkennt in der scheinbaren Verschwendung des teuren Salböls die Liebe zu ihm. Diese Liebe schätzt der Herr Jesus. Die Frau ist froh geworden über der erfahrenen Vergebung. Wie schaut es mit unserer Liebe zu Jesus aus? Wo verschwenden, und ich setze das Verschwenden in Anführungsstriche, wir etwas für Jesus? Haben wir erkannt, dass wir diesen Herrn brauchen, oder schauen wir wie Simon mit einer Portion Selbstgerechtigkeit auf andere? Haben wir den Mut zu sagen, das ist meine Schuld? Die Frau hat es getan, Simon nicht. Und sie? Jesus spricht, dir sind deine Sünden vergeben. Und prompt hagelt es Kritik. Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Ja, es ist Gottes Sohn. Und wenn Gott Vater Sünden vergeben kann, dann auch Gott Sohn in der Person unseres Herrn und Heilandes. Genau diese göttliche Autorität beansprucht der Herr Jesus in Johannes 10,30. Ich und der Vater sind eins, sagt er dort. Jesus will auch uns vergeben. Aber nicht mit einem Blankoscheck mit der Aufschrift Vergebung, sondern Vergebung muss im Glauben angenommen werden. Drittens, Glaube wirkt Frieden. Jesus spricht der Frau öffentlich die Vergebung ihrer Sünden zu und bekräftigt ihren Glauben. Dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Jesus sieht den Glauben der Frau. Dein Glaube hat dir geholfen. Friede kann in ihr Leben einkehren. Sie hat Gottes Gnade erlebt. Im Frieden Gottes gehen heißt, die Zerrissenheit bei Jesus zurücklassen. Was mag das für diese Frau bedeutet haben? Freude darf in ihr Leben einziehen. Durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus kann Friede und Freude auch in unser Leben kommen. Wenn wir Jesus begegnen, ihn in unser Leben einlassen, sagt er auch zu dir und mir, geh hin in Frieden. Wir liegen diesem großen Gott am Herzen. Einfach großartig. Jesus liebt uns Sünder. Jesus vergibt uns unsere Sünden. Jesus schenkt uns Glauben und Frieden. Jesus weiß unsere Liebe zu ihm zu schätzen. Und wenn wir das erkennen, dann wird der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.